Als wir gerade das Lied gesungen haben, musste ich an eine Begebenheit denken, die vor einigen Wochen passiert ist. Eine junge Schwester, 18, gerade den Führerschein, kam zu mir und sagte, du, am nächsten Sonntag bringe ich zwei Freundinnen mit, die wollen das erste Mal in den Gottesdienst. Und ich sag dir das, du predigst ja dann, vielleicht kannst du eventuell, so ging das so ein bisschen hin und her, sie wollte eigentlich sagen, bisschen freundlich predigen. Und ich hatte das ganz vergessen, ich saß, war diese jungen Mädchen oder diese jungen Damen da sitzen und es ist auch völlig ungewohnt, ich predige seit 2 Jahren ohne Kanzel und das ist das erste Mal seit 2 Jahren, dass ich wieder vor dem Stehpult stehen muss. Jedenfalls in Rendsburg predigen wir ohne Kanzel und dann stehe ich dort, ja, muss ich ja hier vor dem Kamera stehen bleiben und stehe dort mit meiner Elberfelder Bibel und predige und ganz, und am Ende denke ich, oh Schreck, hoffentlich war ich freundlich genug. Und dann kam diese junge Schwester zu mir 2 Tage später und sagte, du Erik, die beiden Mädchen oder meine beiden Freundinnen haben gesagt, das war ja ein cooler Typ, wie der mit der Bibel herumschwenkte, so eine Bibel möchten wir haben. Und da hat es bei mir nochmal so Klick gemacht. Ich denke mir, wir kennen das oft. Dass wir denken, wir wären obercool, wenn wir auf dem Handy herumtippen und uns die Bibel auf dem Handy hätten. Ich glaube ganz sicher, dass dieses Bibel, wenn wir eine Bibel in der Hand haben, ohne das jetzt überspitzt zu sagen, wir eine gewisse Autorität ausstrahlen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und wenn es heute Abend um das Wort Gottes geht, und morgen Abend auch, wenn es um die Bekehrung von Lydia geht, wie wichtig die Bibel ist. Und ich schwärme regelrecht von diesem Buch. Weil ich genau weiß, dieses Buch, das Wort Gottes kann unser Leben total verändern. Und wenn wir jetzt heute Abend etwas hören, haben wir heute Morgen schon einen Einstieg gehabt von der Leidenschaft für Christus, für die Brautgemeinde und für die verlorenen Menschen. Wir haben gehört, dass Paulus in diesem Philipperbrief, in dem Brief der Freude davon spricht, dass Christus für ihn das Leben ist, dass er die Philipper in seinem Herzen hat und dass er wie ein Himmelslicht in dieser Welt scheinen möchte. Und das ist eine große Herausforderung. Diese Leidenschaft müssen Menschen erleben. Ob sie Christen sind oder keine Christen sind. Auch wir Christen müssen uns immer wieder anstecken, dass es um eine Person geht, um Christus geht. Er ist der König, er ist der Priester und der Prophet unseres Lebens. Und wenn wir von der Gemeinde sprechen und von der Apostelgeschichte 16, die wir gleich aufschlagen werden, dann haben wir ja im Allgemeinen die Auffassung, dass die Apostelgeschichte so eine Art Brücke ist von den Evangelien. Man spaziert auf dieser Brücke der Apostelgeschichte und landet dann irgendwie in den Briefen. Und wir sagen manchmal, wahrscheinlich Ihren Referat nicht so stark, dass die Apostelgeschichte ja nur eine Brücke ist. Wichtig ist, dass wir irgendwie rüber in die Briefe hineinkommen. Aber die Apostelgeschichte ist nicht nur eine Brücke, sondern sie zeigt uns in einer ganz einfachen und praktischen Art, wie der Heilige Geist wirkt. Und ich glaube, dass wir das auch oft verkennen, dass wir diese einfachen Lektionen aus der Apostelgeschichte oft zu überspitzt übertragen und dadurch einfach so ablehnen. Und ich wünsche mir, dass wir anhand von Apostelgeschichte 16 neu entflammt werden von dem, was der Geist Gottes damals in der ersten europäischen Gemeinde getan hat. Noch eine Vorbemerkung. Und zwar las ich diesen interessanten Satz einmal, und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist von einem Theologen, der sagte, Geschichte ist nicht nur Geschehenes, sondern Geschichtetes, also der Boden, auf dem wir stehen und bauen. Was wollte er damit sagen? Also die Geschichte in Philippi ist nicht nur geschehen, sondern ist etwas, worauf etwas aufgeschichtet wird. Und auf dieser Schicht stehen wir. Man könnte auch ganz einfach sagen, diese Gemeinde in Refrath hat nicht nur eine Geschichte, ist nicht nur irgendwann entstanden, sondern die Gemeinde hier, diese örtliche Gemeinde, ist Geschichte und auf diese Geschichte wird immer eine neue Schicht aufgebaut. Und die Frage ist, ob wir das wollen. Und die Frage ist das auch für mein eigenes Glaubensleben. Auch mein Leben hat eine Geschichte. Und ich muss mich fragen, will ich, dass Gott auf der Geschichte meines Lebens weiter bauen kann, damit wir ein sicheres Fundament und einen sicheren Boden bekommen. Ich möchte euch jetzt einladen, die Apostelgeschichte aufzuschlagen. Und zwar Apostelgeschichte 16. Wir lesen erst einmal die Verse 6 bis 8. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Apostel Paulus nach Philippi gekommen ist. Sie, also der Apostel Paulus und einige seiner Mitarbeiter, durchzogen aber Bruchinien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen München hinkamen, versuchten sie, nach Bruchinien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Am Anfang dieser Geschichte steht eine Sperrung. Also ich habe ein deutsches Wort gewählt und ein moderneres Wort. Inhibition, also eine Blockade. Und manchmal ist es wirklich so, dass wir den Eindruck haben, dass Gott einen Weg blockiert. In unserem persönlichen Leben, im Leben unserer Familie vielleicht, im Leben von der Gemeinde. Wir haben manchmal den Eindruck, dass irgendwie etwas gesperrt wird. Und das ist das Interessante. Die Geschichte Gottes ist nicht ein Spaziergang auf Rosen gebettet, sondern alle Geschichte, wenn wir das Alte Testament lesen, ist immer eine Geschichte, wo man den Eindruck hat, da passiert etwas Außergewöhnliches, womit wir überhaupt nicht rechnen. Und der Apostel Paulus war auf der zweiten Missionsreise. Er wollte eigentlich in diese Gemeinden gehen, wo er schon gewesen ist, wo Gott Erweckung geschenkt hat, wo die ersten Gläubigen in Asien zum Glauben gekommen waren. Und er geht durch diese Gegenden und irgendwie hat man den Eindruck, er hat eine sogenannte Zickzackreise. Er läuft hierhin, er läuft dahin, er läuft eigentlich ohne Struktur von einem Platz zum nächsten und hofft, dass er irgendwo ganz sicher landet. Diese Zickzackreise für den Apostel Paulus können wir uns ja kaum vorstellen, weil wir immer ein so fantastisches Bild von dem Apostel Paulus haben. Wir denken immer, dem Apostel Paulus, dem ist das Christsein wie am Schnürchen perfekt gelaufen. Aber wir merken hier an dieser Stelle, dass der Apostel Paulus einfach auch nur in Anführungszeichen ein ganz normaler Christ war, ein ganz normaler Mensch, der seine Wünsche hat, der seine Bedürfnisse hat und steht plötzlich vor einem Stoppschild und hofft, dass er irgendwie umgeleitet wird. Vielleicht ist es deine persönliche Situation, dass du in deinem Leben einfach nicht weiterkommst. Vielleicht ist es deine persönliche Situation, wo du überlegst, wie geht es jetzt eigentlich weiter in meinem persönlichen Leben? Wie geht es überhaupt weiter im Gemeindeleben? Wie ist es jetzt? Eigentlich will ich da durch und ich merke, irgendwie wird es etwas blockiert. Mir ist aufgefallen, dass im Neuen Testament von verschiedenen Blockaden die Rede ist. Ich möchte einige einfach mal nennen. Apostel Paulus sagt im 1. Thessaloniker 2, Vers 18, da sagt er, es ist auch eine interessante Formulierung, er sagt, ein und oder zweimal hat der Satan etwas verhindert. Er ist sich nicht so ganz sicher, war es einmal oder war es zweimal. Er ist auch ein Mann, der überlegt, hat Satan diese Sperrung aufgestellt, was der Teufel, der für diese Blockade gesorgt hat. Man spürt eine gewisse Unsicherheit. Er gibt nicht dem Teufel alle Schuld der Blockaden. Der Teufel verhindert etwas, sondern er überlegt, ist es vielleicht der Teufel, der uns auffällt? Und trotzdem muss ich mich fragen, bei aller Sperrung in meinem eigenen Leben und auch in dem Leben, weshalb geht es jetzt hier nicht weiter? Ist der Teufel, der Satan, mit seinen Dämonen am Werk? Und ich bin mir ganz sicher, dass wir ein Gespür dafür entwickeln müssen, dass wir nicht nur gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Also wenn ich die Bibel richtig lese, dann merken wir etwas davon, dass der Teufel am Ende der Zeit alles daran setzt, um Stoppschilder aufzustellen. Und dazu braucht er seine Helfer. Und der Jakobusbrief sagt es, dass die Dämonen es sogar glauben, aber sie zittern. Die dämonische Macht ist so gewaltig und sie wirkt nicht nur in den fernen Ländern, in Südamerika oder in Asien. Könnt ihr euch manche Beispiele erzählen, wie wir in Norddeutschland mit diesen Dingen auch unsere Kämpfe gehabt haben. Dass wir den Eindruck haben, hier ist nicht menschliche Sachen im Spiel, sondern hier setzt der Teufel alles auf den Plan, um seine Kraft und seine Macht durchzusetzen. Wie sind Martin Luther und sagt Martin Luther, viel Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Das sagt er über den Teufel. Ich glaube, dass der Teufel Blockaden aufstellt und diese Blockaden einen teuflischen Hintergrund ist. Deswegen müssen wir sensibel werden, wenn wir merken, es ist eine Sperrung da, dass wir uns wirklich fragen, kommt diese Sperrung durch den Teufel? Vielleicht werden wir nicht so schnell eine Antwort bekommen, wie wir das wollen. Aber wir müssen diese Frage stellen. Die zweite Sache, im ersten Brief, den Paulus geschrieben hat, im Galaterbrief heißt es, ihr liefet gut, wer hat euch aufgehalten? Da war es nicht der Teufel in Anführungszeichen, sondern da war es das Menschen. Das ist schon merkwürdig, dass es fromme Menschen schaffen, das Werk Gottes aufzuhalten. Ich habe selbst Brüderstunden, Mitarbeiterstunden erlebt, wo man den Eindruck hat, jetzt halten Menschen die Sache einfach auf. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die war ganz schrecklich. Wir wollten evangelisieren und dann sagte ein Bruder, nein, stand auf, packte seine Bücher, seine Bibel und ging. Und wir merkten, das ist irgendwie ist alles aufgehalten. Und dann bin ich hinter dem her, ohne Bibel, meine habe ich auf den Tisch liegen gelassen, versteht ihr? Und bin wieder zurückgeholt. Aber es dauerte unglaublich viele Gespräche, viele Worte, um ihn wieder zurückzuholen. Also es ist unglaublich, dass die Gemeinde gut anfängt zu laufen und Menschen halten es einfach auf. Und merken nicht, dass sie so Handlanger des Teufels werden. Also auch das muss ich mich fragen. Halten mich Menschen auf? Halten mich menschliche Bedürfnisse, menschliche Sehnsuchten auf, dann dem Willen des lebendigen Gottes in dieser Welt zu tun? Ich könnte noch ganz viel darüber sagen. Ihr liefert gut. Dann, was der Apostel Paulus hier erlebt, in dieser Zickzackreise heißt es eindeutig, dass sie vom Heiligen Geist daran gehindert worden waren. Noch einmal, ich habe es heute Morgen schon anklingen lassen. Formulierungen in der Bibel haben es ja in sich. Man kann sehr schnell darüber hinweg tun und kann sagen, naja, die zweite Formulierung, der Geist Jesu erlaubt es nicht, ist nur eine andere Formulierung für die gleiche Sache. Aber ich glaube, dass es hier zwei unterschiedliche Strömungen sind. Einmal sagt der Apostel Paulus, der Heilige Geist verhindert es. Gott, der Heilige Geist, verhindert hier, dass fromme Aktivitäten vorwärts getrieben werden. Der Heilige Geist verhindert es, dass der Paulus Gemeinden besucht. Das ist schon sehr, sehr interessant. Warum verhindert er das? Das ist natürlich immer so, wir wissen den Nachklang der Geschichte und wir wissen, weshalb das geschah. Aber das konnte Paulus an diesem Moment noch gar nicht wissen. Denn ich glaube, dass Paulus nicht im Traum daran dachte, nach Europa zu gehen. Das war überhaupt nicht in seinem Denkhorizont. Ich möchte dem Paulus nicht Unrecht tun, aber denke, Paulus war nicht immer der Weitsichtige, sondern hier war er sehr eng. Der Heilige Geist verhindert es, wie auch immer. Die Türen waren zu. Und dann kommt die nächste Formulierung, als sie dann weiterreisen. Sie versuchten, sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Paulus sagt einmal im Römerbrief, wer Christi Geist nicht hat, will es nicht sein. Natürlich kann ich es vielleicht sagen, es ist der Heilige Geist, aber es geht hier auch um die Gesinnung von Jesus Christus. Und die Gesinnung von Jesus Christus lag nicht darin, dass er dorthin reisen sollte, sondern diese Gesinnung erlaubt es ihm einfach nicht. Und ich glaube, dass alle vier Punkte, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Punkt in der Schrift mehr, uns sensibel machen müssen für die Wegweisung Gottes in unserem Leben. Und ich glaube, die Welt würde ganz anders aussehen, wenn wir Christen an diesen Stellen viel, viel sensibler reagieren würden und nicht so abstrakt an die Sache herangehen würden, sondern dass wir einfach den Mut haben, ist es nur eine Brücke oder kann man das erleben? Ist das nur eine Sache, die damals geschah, oder sind wir sensibel dafür? Ich sage es noch einmal, in einer Brüderstunde oder in einer Mitarbeiterrunde, wo auch immer, uns zurückzunehmen und zu sagen, liebe Brüder, wo sind wir eigentlich sensibel für das Werk des lebendigen Gottes? Sind wir eigentlich sensibel für das, was Gott uns vielleicht sagen will? Dass wir hier einfach den Eindruck haben, hier ist ein Stoppschild da. Woran liegt das? Ohne gleich eine menschliche, abstrakte Antwort zu geben. Deswegen noch einmal die persönliche Frage an unser eigenes Leben. Vielleicht blockiert der Heilige Geist deine Wege. Und wenn der Heilige Geist deine Wege blockiert, dann musst du dich fragen dürfen und fragen müssen, was will der Heilige Geist mir eigentlich wirklich zeigen? Was will er mir eigentlich sagen? Ich kann von meinem eigenen Leben nur sagen, ohne das groß herauszutun, dass an den entscheidenden Wegmarkierungen meines Lebens immer so etwas gestanden hat. Damals, als ich im hessischen Hinterland noch lebte, kam dieses ganz harte Wort während meiner stillen Zeit. Ich war 26 Jahre. war Jugendleiter von 40 jungen Leuten. Sollte Gemeindeleiter von der FEG dort werden. Er hat da alles Menschliche gesprochen, was man sich wünschen konnte. Und dann las ich im 5. Mose 2, Vers 3 über das Volk Israel. Ihr habt dieses Gebirge genug umzogen, wendet euch jetzt nach Norden. Dieses Wort sprach so direkt in mein Leben hinein, wenn ich meine Bibel zugeklappt habe und habe gesagt, das mache ich. Und ich bin ein total nüchterner Mensch. Und dann bin ich nach Norden, nach Nordost erstmal, nach Wuppertal. Habe dort eine Bibelschule besucht. Bin dort das erste Mal richtig mit einer, in Anführungszeichen, mit einer Versammlung in Kontakt geraten. Und dann hatte ich ein Angebot, Prediger zu werden. Aber ich lehnte es ab, weil mein Blick in den Norden ging. Und an einem Sonntag sitzen wir in Wuppertal-Langerfeld in der Versammlung. Meine Frau und ich, wir wussten nicht, wie unser Weg weitergehen würde. Sollen wir wieder zurück in das Hessisch-Hinterland? Das wäre wieder zurück. Was machen wir jetzt? Und an diesem Sonntag predigt in Wuppertal-Langerfeld ein Bruder, den ich überhaupt nicht kannte. Und er wurde zum Kaffeetrinken eingeladen und ich wurde auch eingeladen zum Kaffeetrinken. Mit meiner Frau zusammen. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und dann habe ich ganz frei gesagt, ich will eigentlich in den Norden Gemeindegründungsarbeit zu machen. Und dann sagte dieser Bruder zu mir, seid ihr bereit, nach Schleswig-Holstein zu gehen? Ihr könnt es nicht glauben, aber die Haare von meinen Armen, die standen so hoch. Das war so deutlich, dass wir wirklich sagen, das ist der Weg Gottes, egal wie das kommt. Und dieser Bruder, der das sagte, sitzt hier in diesem Saal, das war Günter Kausemann. Das war für mich, das war für uns, obwohl wir den überhaupt nicht kannten. Entschuldigung, wenn ich das so mal so sage. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, aber das war unser Weg. Und dieser Vers, wendet euch nach Norden, der ja, so würde man sagen, ja völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, der hat unser Leben geprägt bis heute. Und wir sind jetzt wieder dabei, wieder weiter in den Norden zu sehen, weil Gott uns die nächste Tür geöffnet hat. Ich will damit sagen, wir müssen sensibel werden für das, was der lebendige Gott in unser Leben hineintut und warum er manche Wege hindert. Und der Heilige Geist manchmal sagt, nein, ein Stoppschild aufstellt, damit wir offen sein können für das, was Gott in unserem Leben wirklich tun will. Jetzt lesen wir Vers 9. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Da ich wieder etwas Ketzerisches. Der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern erleben eine Zickzackreise. Der Geist Gottes verhindert es. Der Geist Jesu erlaubt es nicht. Was hätten wir frommen Leute jetzt gemacht? Doch ganz klar, wir hätten eine Gebetsstunde einberufen. Wir hätten gesagt, jetzt hilft nur beten. Aber hier zwischen Vers 8 und Vers 9 steht nichts von beten. Es wird nicht zu einer besonderen Gebetsstunde eingeladen. Ich will damit das Gebet keinesfalls abschmälern. Manchmal ist es das Beste, was wir tun können, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, sich ins Bett zu legen und zu schlafen. Und nicht irgendetwas Frommes ins Leben zu rufen. Es kann wirklich manchmal das Beste sein, wenn wir nicht weiterkommen, dass wir einfach mal darüber schlafen. Und während Paulus nun in der Nacht dort schläft, erscheint ihm ein Gesicht, eine Vision, ein Traum. Nennen wir es, wie es wollen, wie wir es wollen. Und dieser Traum, dieses Gesicht, diese Vision ist so eindeutig und doch so kompliziert. Diese Vision ist so klar und doch so weit gefasst, dass man denkt, naja, so speziell war die ganze Angelegenheit ja nun doch nicht. Also gucken wir uns den Vers noch einmal an. Was sieht der Apostel Paulus? Am liebsten würde ich jetzt sagen, ich klappe die Bibel zu und wir tragen mal zusammen, was er nun gesehen hat, aber das geht jetzt schlecht. Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und sprach zu ihm. Also, machen wir mal im Geist die Augen zu. Ein mazedonischer Mann. Das ist das Erste. Wie sieht ein mazedonischer Mann aus? Wie kennt ein Jude, der noch nie in Europa war, der in Asien ist, einen mazedonischen Mann? Wie ist das möglich? Wir haben alle möglichen Sachen schon darüber gehört. Ja, der hat eine mazedonische Tracht an. Wenn ich hier 5 Trachten zeigen würde und würde sagen, welche von den 5 Trachten ist eine Tracht aus dem hessischen Hinterland, bin ich überzeugt, keiner würde das richtig sagen. Wir denken einfach viel zu viel und wir leben viel zu viel in Auslegungen, ohne überhaupt selbst einmal darüber nachgedacht zu haben, was will denn nun diese Vision? Es heißt, ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach. Paulus sieht einen Mann und in diesem Traum spricht der Mann. Frage, welche Sprache sprach denn der Mann? Griechisch? Mazedonisches Dialekt? Hebräisch? Jüdisch? Und dann, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Karl-Fried, du guckst mich gerade so freundlich an. Wie groß ist denn hier Mazedonien? Wie groß ist Baden-Württemberg? Welche Städte liegen in Baden-Württemberg? Oder was ist das hier nochmal für ein Bundesland Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Ja? Wie viele Städte liegen hier? Ich habe eben ein Schild gesehen. Es gibt Alt-Refrat, wusste ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, Bergisch Gladbach ist ein künstlicher Name. Weiß ich jetzt auch, dass es kein künstlicher Name ist. Komm herüber nach Mazedonien. Das ist ja so ein weiter Begriff. Der hat nicht gesagt, komm nach Refrat in Letsch Nummer 31. Das hätten wir gerne hören wollen. Ganz genaue Anweisung. Aber komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Unglaublich weit. Also diese Vision, die zuerst einmal ziemlich eindeutig ist, ist doch nicht so ganz eindeutig. Ich werde heute und morgen immer noch mal so, ich will einfach diese Fragen euch bitten, die mal mit in das Bett zu nehmen. Mal einfach mal darüber nachzudenken. Ich will jetzt nicht einfach so die Antworten geben, das wäre so uninteressant. Denn der Sinn von der Bibel ist, dass wir selbst unsere grauen Zellen anstrengen und unser Herz bewegen lassen sollen. Und vielleicht fragen, Herr, was willst du mir eigentlich durch diese Vision zeigen, sagen und zeigen? Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Ich möchte dazu gerne zunächst einmal zwei Bibelstellen lesen, die ich jetzt nicht angesagt habe. Einmal aus Sprüche 29, Vers 18. Dort heißt es, wenn keine Vision da ist, wird ein Volk zügellos, aber glücklich ist es, wenn es das Gesetz hält. Ich glaube, um noch einmal von den Gedanken dieses Aussage, dieses Kirchenmannes deutlich zu machen, Geschichte ist immer Geschichtetes. Wir brauchen als Menschen des Glaubens einfach eine Sicht für unser Leben und eine Perspektive für unser Leben. Und das heißt hier sogar, ein Volk wird zügellos, wenn keine Vision da ist, wenn man nicht klar sehen kann, wo es hinläuft. Wir brauchen für unser eigenes Christenleben eine klare Sicht. Herr, was willst du eigentlich? Wer bist du, Herr? Und was soll ich für dich tun, Herr? Was ist der Auftrag für mein Leben, Herr? Offenbare du es doch, trau dich doch so zu beten. Was hindert dich da? Möchtest du einfach noch einmal auf eine andere Stufe? Hast du nicht gebetet, Herr, zeig mir den richtigen Menschen, mit dem ich mein Leben teilen soll? Hast du nicht so gebetet? Hast du nicht gebetet, wenn du darum bittest, Herr, sag mir das Mädchen, sag mir den Jungen, den ich heiraten soll? Das ist doch so ein Gebet. Herr, sag mir, wo ich hin soll. Sag mir, was ich studieren soll. Sag mir, wo ich leben soll. Nimm doch nicht automatisch all das, was du denkst, was normal wäre, sondern überlege es. Jede Lebensphase birgt seine Chancen in sich. Und das zu erkennen, und deswegen genügt es, oder hilft uns manchmal ein Blick zurück in die eigene Vergangenheit. Und lass nicht so viel Jahre verschreiben. Sondern überlege, Herr, bin ich eigentlich jetzt immer noch am richtigen Platz hier? Oder sage ich nur ganz nüchtern, naja, ich werde jetzt älter und suche mir jetzt eine Wohnung, damit ich ebenerdig leben kann. Das ist zwar richtig und auch gut vielleicht. Aber es ist zu wenig, wenn ich mich ja nur menschliche Gedanken mache um meine Zukunft, um meine Lebensquellen, die ich habe. Es geht darum zu begreifen, ich brauche eine Sicht für mein Leben, weshalb der lebendige Gott mich hier haben will. Und das hilft mir. Und das hilft mir und meiner Frau auch, gemeinsam vorwärts zu gehen. Gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Wo alte Jahre viele fromme Leute gesagt haben, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, es ist eine ganz klare Sicht von dem lebendigen Gott. Und auch als Gemeinde. Überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Ich möchte auch da zwei Beispiele aus Rendsburg einfach mal nennen. Wir haben es wirklich ein halbes Jahr vor Corona bewegt und haben gesagt, können wir nach 30 Jahren die Versammlungszeiten verändern? Geht das überhaupt? Und wir haben das wirklich gewagt. Wir hatten 30 Jahre so, von 9:30 bis 9:15 war Brotbrechen. Und das Brotbrechen begann aus einer Sitte, die wir aus dem Hinterland mitgebracht haben, mit einem 10-Minuten-Gebet auf den Knien. Und dann haben wir miteinander das Abendmahl oder die Anbetungsstunde gehabt. Und eine Viertelstunde Pause, um 10:30 dann der Wortgottesdienst von 10:30 bis 12. Nun war es so, dass die Gemeinde wuchs und wir mit fast 100 Leuten schon in der ersten Stunde waren und dieses 10 Minuten Gebet nicht mehr reichte. Dann haben wir gesagt, wenn es nicht mehr reicht und wir diese Sitte nicht aufgeben wollen, wollen wir das um eine Viertelstunde verlängern. Also von 9:30 bis 10:30. Das war der erste Schritt. Aber weil wir nicht gleich mit der zweiten Stunde anfangen wollten, haben wir den zweiten Schritt gesagt, wir fangen um 11 an. Und das bedeutet, die zweite Stunde dauert bis um 10:30, bis um 10:45. Und das zu entscheiden, mit 120, 130 Leuten, habe ich gedacht, oh Mann, ob das gut geht. Das sind menschliche Überlegungen. Zu überlegen, was ist jetzt eigentlich dran, was ist die Sicht, was ist die Vision für unsere Gemeinde. Wir wollen, dass die Gemeinde betet, wir wollen niederfallen und Gott anbeten, das wollen wir behalten, das ist uns viel zu wichtig. Anstatt jetzt menschlich zu überlegen, schaffen wir das alles. Und es waren nur zwei Leute dagegen. Die waren deswegen dagegen, die haben gesagt, wir sind eigentlich dafür, aber wir haben beide zu Hause Hunde. Und das sind zwar zwei alte Hunde, die werden demnächst, naja. Aber wir gehen den Weg mit. Und es war ergreifend, wie die ganze Gemeinde das mitgetragen hat. Und die Folge war nicht, dass wir Geschwister verloren haben, sondern gewonnen haben. Das Zweite, ungefähr um die gleiche Zeit, das war ein halbes Jahr vor Corona, haben wir als Gemeinde beschlossen, wir werden im Jahr 2020 online gehen. Wir werden unseren Gottesdienst in Lenzburg online zeigen. Und es ergab sich, dass wir dann die Kameras kauften und ziemlich teure Sachen. Weil uns unser Anliegen war, den älteren Geschwistern in dem großen Schleswig-Holstein, war die Idee, ihnen ein iPad zu schenken. Durch einen Code konnten sie dann die Gottesdienste verfolgen. Und dann spendete jemand 10.000 Euro für diese ganze Sache. Und wir starteten durch. Und dann kam Corona. Und es war für uns wie eine Erfüllung von einer Bestätigung des lebendigen Gottes. Das kann ich euch gar nicht erklären. Dass wir etwas vorhatten, eine Vision hatten und plötzlich diese Vision in einem solchen Ausmaß zur Erfüllung kam, dass wir heute den 55. Gottesdienst live in YouTube zeigen konnten. Das ist für mich ein unglaubliches Geschenk. Wir erreichen Menschen, die wir niemals erreicht hätten. Wir bekommen jede Woche so viele E-Mails von allen möglichen Leuten, die so dankbar sind. Und es ist für uns ein unglaubliches Geschenk. Und die Techniker, die das alles machen, die sind zu 80% um 20 Jahre herum, die mit Feuereifer dabei sind. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Aber das bedeutet, ich muss bereit sein, ich muss sensibel sein für eine Vision, für einen Gedanken und nicht immer zu lange hin und her überlegen, was wir nun machen. Und an einer Vision bastelt man nicht herum. Eine Vision ist eine Vision. Und eine Vision hier in Sprüche, das Volk wird zügellos, wenn es keine Sicht hat, egal welche Sicht hat, und das ist deine Aufgabe. Ja, vielleicht auch von Ältesten in einer Gemeinde, eine Sicht für die Gemeinde zu entwickeln. wünsche uns das einfach. Die Visionen sind sicher unterschiedlich. Es muss nicht jeder nach Mazedonien gehen. Es muss auch nicht jeder nach Schleswig-Holstein gehen. Aber ich muss fragen dürfen, wo ist mein Auftrag in dieser Welt? Als Versammlung Gottes, hier in dieser Stadt. Und das muss der Apostel Paulus hier erleben. Und noch einmal, diese Frage, hast du den mazedonischen Ruf für dein Leben gehört? So, jetzt komme ich auf den Satz. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Dieser Satz steht ja in unseren Bibeln in griechischer Sprache. Und noch einmal, hört noch einmal genau hin, was die Stimme nicht sagt. Komm herüber nach Mazedonien und evangelisiere uns. Sie sagt nicht, komm herüber nach Mazedonien und missioniere uns. Sie sagt nicht, komm herüber nach Mazedonien und gründe eine Gemeinde. Sie sagt nicht, komm nach Mazedonien und baue ein Gemeindehaus. Sondern, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Der Geist Gottes wählt ein völlig anderes Wort, wie wir in unserem frommen Denken vielleicht einsetzen würden. Und dieses spezielle Wort, was hier die Stimme in dieser Vision sagt, ist ein Wort aus der Militärsprache. Es ist der Ruf eines verletzten Soldaten nach dem Sanitäter. Stellen wir uns eine altertümliche Schlacht vor, mit Pfeilen und Bogen, mit Speeren, mit Äxten und mit Messern. Dieser Kampf ist äußerst brutal, es fließt Blut. Es gibt Schreie. Weil die Menschen verletzt sind. Als ob dieser Mann sagt, komm, ich bin verletzt, ich brauche Hilfe, ich brauche Heilung. Komm, hilf mir, sonst sterbe ich. Das ist der Ruf des Mazedoniers. Ist völlig verzweifelt. Er weiß sich nicht zu helfen. Ich brauche jemanden, der das Blut stillt, sonst verblute ich. Ich brauche jemanden, der mir einen Verband umlegt, sonst sterbe ich. Das ist der dringliche Ruf und das hört der Apostel Paulus in dieser Nacht. Komm, ich sterbe, wenn mir niemand hilft. Und ich glaube, es gibt unzählige Menschen in Refrath und wo immer wir herkommen, die rufen, komm, hilf mir, ich sterbe sonst. Hörst du diesen Ruf? Es geht nicht darum, Evangelisation, Missionen zu planen und zu überlegen, sondern zu hören, Herr, wo sind Menschen, die schreien? Wo sind Menschen, die schreien? Das ist ein 36-jähriger Mann. Er ist Prediger. Er lebt 1865 in London. Er ist eigentlich unzufrieden über seine Gemeinde, die nicht wächst. Er ist unzufrieden, dass Gott niemand hinzutut zu dieser seiner Gemeinde. Es ist eine Methodistenkirche, zu dieser Mann, zu dem der Mann gehört. Und er geht durch die Straßen Londons. Und zu dieser Zeit um 1865 gibt es in London 100.000 Kneipen. Könnt ihr euch das vorstellen? 100.000 Kneipen. Die Frauen sind morgens um 9 schon so betrunken, dass sie sich kaum bewegen können. Und manche dieser Frauen haben ihre Kinder dabei, ihre Babys. Sie können diese Babys nicht stillen. Und was machen diese Frauen? sie flößen diesen Kindern den Schnaps ein. Und die Kinder liegen dort in den Gossen. Und jetzt kommt dieser Methodistenprediger und sieht diese Frauen dort. Und dann hört er diesen Ruf, hilf uns! Und das war William Booth, der Gründer der Heilsarmee. Plötzlich begriff dieser Mann, wozu ihn Gott haben wollte. Eins der ersten Kindergeschichten, die ich in meinem Leben gelesen habe, hat mich mein Leben lang geprägt. Meine Kinder kennen die Geschichte in- und auswendig. Ich habe sie sichtbar erzählt. Wahrscheinlich kennt ihr die auch. Das ist die Geschichte von Tom dem Zettelschneider. Der gelähmt in seinem Bett liegt, eine Bibel bekommt und dann anfängt, Bibelsprüche aufzusagen, die aus dem Fenster wirft. Das ist die Vision von Tom. Und dann landet so ein Papierfetzen auf dem Hut eines Mannes und dieser Mann bekehrt sich aufgrund eines Zettels mit einer Bibelstelle. Das sind Menschen, die eine Vision hatten, die hören, die Menschen vorbeigehen und rufen, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und das hört der Apostel Paulus hier an dieser Stelle. Er weiß ganz genau, dass das nicht so einfach sein wird, wie man das vielleicht denken würde. Wie soll ich nach Europa kommen? Wie soll ich nach Mazedonien kommen? Aber dieser Mann hört in dieser Nacht diesen Ruf. Und ich glaube, dass die christlichen Kirchen, die christlichen Gemeinden, die christlichen Missionen, egal wo, was es ist, solche Männer und Frauen brauchen, die diesen Ruf hören. Im Großen und im Kleinen. Männer und Frauen. Ich möchte noch ein drittes Beispiel nennen, ein neuzeitliches Beispiel. Es sind vier Schwestern, die sitzen kurz vor Ostern, etwa zwei Wochen vor Ostern zusammen und überlegen, wie können wir die Schwestern unserer Gemeinde, die Freunde, die Frauen, die am Freundeskreis unserer Gemeinde sind, wie können wir sie in dieser schwierigen Situation des Corona-Wirrwarr erreichen? Und da kommt einer auf die Idee, hat diese Vision. Und diese Vision wird diesen vier Schwestern sofort klar. Und die eine ist Lehrerin vom Beruf. Sie sagt, ja, dann lass uns das machen. Diese vier Schwestern entwickeln eine Telefonkette und erreichen, wie man so diese Schüler-Elternkette so ein als Lehrerin ja wahrscheinlich machen muss, vielleicht gibt da ein System, keine Ahnung. Und sie sagen, wir werden jetzt diese Telefonkette starten. Und wir werden dabei bitten, dass jede dieser Frauen die Ostergeschichte liest und zwei, drei Fragen stellt. Und es ist unglaublich, was diese Telefonkette verursacht hat in einer Gemeinde. Es ging da nicht um 6 oder 8 Frauen, sondern es ging um 80 Frauen. Und plötzlich merken diese Frauen, wie ein Hunger da ist. Wie plötzlich etwas wach wird. Da sind Schwestern auf einmal angesprochen, ergriffen. Weil plötzlich jemand an sie denkt, die niemals im Gedanken Feld von einzelnen Leuten war, aber durch diese Telefonkette automatisch dieser Blick abgerichtet wurde. Das ist eine Vision. Im Kleinen vielleicht. Natürlich gibt es immer Leute, die da blockieren und sagen, das ist nichts für mich. Aber die Tatsache ist, dass Frauen dadurch dermaßen ermutigt worden sind, dass sich das wirklich gelohnt hat. Und die sich am gesegnetesten fühlen, sind ja diese vier Schwestern, die diese Vision Wirklichkeit haben werden lassen. Und das fängt immer damit an, wenn wir anfangen zu hören und nicht anfangen zu träumen, in Anführungszeichen, sondern anfangen zu hören, was der Geist Gottes zu sagen hat. Deswegen hast du schon einmal überhaupt den mazedonischen Ruf in deinem Leben gehört. Und wenn du ihn gehört hast, hast du ihn umgesetzt. Hast du das wirklich getan? Oder hast du ihn weggeschoben, an die Seite geschoben? Oder wirst du an diesem Abend genau an diesen Ruf erinnert? Von William Booth, von dem ich eben sprach, ist in seiner letzten öffentlichen Rede, die er 1912 sagte, das ist uns überliefert, das möchte ich uns gerne noch einmal vorlesen. Solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Kinder Hunger leiden müssen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Menschen ins Gefängnis müssen, rein und raus, will ich kämpfen. Solange es Mädchen gibt, die auf der Straße unter die Räder geraten, solange es eine Seele gibt, in der das Licht Gottes noch nicht scheint, ich will kämpfen bis, ja, ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Ich wünsche uns, dass wir das nicht so abtun als ein schönes Zitat. Und im Inneren vielleicht denken, ja, das stimmt alles. Nee, viel mehr fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und wenn es dem Geist Gottes gelingt, in deinem Leben diesen Zickzackweg aufzubrechen, wie so eine Schleuse, wo das Wasser des Lebens, das lebendige Wasser des Heiligen Geistes durch dein Leben wirklich frei fließen kann, was kann dir Besseres passieren? Was kann dir Besseres passieren? Als das Erleben, dass der lebendige Gott in Jesus Christus dich in seiner Hand hat. Der Herr möge dich reichlich segnen. Ich möchte euch bitten, dass wir noch aufstehen und miteinander beten. Ja, Jesus, es sind wenige Worte, die wir heute gehört haben. Und Herr, schenke du doch, dass uns diese Worte irgendwie doch treffen, auch in mein eigenes Leben hinein. Herr, schenke du, dass wir nicht oberlehrerhaft darüber sprechen, sondern dass uns das wirklich innerlich packt. Und schenke du doch, dass auch hier in diesem Saal Männer und Frauen sitzen, die diesen mazedonischen Ruf für ihr Leben hören und sich frei machen lassen von dir, diesen Ruf zu folgen und sich nicht irr machen lassen und sich nicht aufhalten lassen. Herr, wir danken dir, dass du das immer und immer wieder getan hast. Segne unser Leben und lass uns ein Segen für dich sein. Amen.